Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Genießt du den Frühling?
Nein.
Ganz klare Schweinung, okay. Keine Kirschblüten, kein Picknicken.
Witzig, ich stecke im Umzugsstress. Bis ich hier eine Picknickdecke wieder gefunden habe, geht die Welt unter. Also, nein. Nachdem ich gestern einen Topf suchen musste und festgestellt habe, ich sollte Kartons, die ich brauchen könnte noch, oder Sachen, die ich brauche, nicht in den untersten Kartons lagern. Danke.
Ach, naja.
Obwohl, das Schlimmste kommt noch. Ich muss den ganzen Mist noch 4 Etagen runtertragen.
Oh je.
Ja.
Nächsten Monat ist der Micha dann ganz fit und voller Muskeln.
Einmal Umzugsworkout.
Also ich würde eher sagen, mit gebrochenen Rücken und fix und fertig.
Ja, von mir aus. Kannst du auch so haben.
Aua. schönen Dank auch. Nein, aber zumindest habe ich dann ein ruhiges Arbeitszimmer. Ich freue mich drauf. Keine Autos, keine nervigen Menschen mehr vorm Fenster.
Ja, was wir schon alles hier gehört haben, ein Podcast bei Micha im Hintergrund. Meine Güte.
Gott. Hört mir auf. Und keine Grillbude mehr, die Wohnung voll stinkt. Ach, schön.
Nun gut, kommen wir zurück zum Thema Japan.
Richtig, da stinkt es momentan zwar nicht, aber da gibt es ganz viele Probleme, wie üblich, würde ich mal so sagen.
Schlechte Laune würde es, glaube ich, ganz gut treffen, oder?
Schlechte Laune, definitiv, vor allem bei Berufsansteigern und bei jungen Menschen, würde ich mal so sagen. Denn es war ja jetzt wieder Einstellungszeit am 1. April. Also sprich, das ist so in Japan die Tradition, am 1. April fangen die meisten halt ihren Job an. Da gibt es ja große Einführungszeremonien und so weiter und so fort. Und in der Regel geht dann auch gleich die erste Kündigungswelle los, denn immer mehr Berufsansteiger kündigen in Japan direkt wieder ihren Job.
Ja, also es ist nicht so, dass die nicht bereit wären für die Arbeitswelt und dann merken, oh mein Gott, ich kann hier gar nicht, ich schaffe das überhaupt nicht. Nee, Mogelpackungen sind es. Die Beschreibungen für die Stelle haben dann nichts zu tun mit der eigentlichen Arbeit. Also teilweise, dass du dann die Fragen von dir, Arbeit zu machen, die du überhaupt nicht kannst, für die du dich überhaupt nicht beworben hast.
Ja, ganz genau. Also mittlerweile ist es so, dass immer mehr junge Menschen ein ganz anderes Arbeitsverständnis haben, als das, was in Japan so üblich ist. Zum Beispiel so diese Feiern am Abend und so weiter. Da haben die einfach keinen Bock mehr drauf. Auch möchten die meisten jungen Menschen in Japan tatsächlich gar nicht mehr so Privates in den Job mit reinbringen. Also sprich, das soll halt strikt getrennt sein, was ich persönlich als normal ansehe. Darauf wird halt mittlerweile sehr stark geachtet, wenn man sich halt bewirbt. Und eben neben der Sache mit den, die Jobbeschreibung stimmt nicht so wirklich, spielt das eine ganz, ganz große Rolle, dass für mich das auf einmal ganz anders ist, als man gedacht hat. Ja, und dementsprechend haben natürlich Kündigungsagenturen mal wieder Hochkonjunktur.
Ja, ich meine, die alte Arbeitskultur von Japan war auch teilweise sehr hässlich. Also, sie war nicht hässlich auf dem Papier. Die Idee war ja so eine Art wie so eine Familie im Unternehmen, ne? Dass du opferst für die Familie opfert für dich. Ne? In Wirklichkeit hat natürlich der Arbeiter immer mehr geopfert für das Unternehmen als andersherum. Aber es war zumindest so eine Vorstellung von wegen, man bleibt zusammen, man hält zusammen, ein Leben lang. Und das hat ein alte Unternehmen zumindest gemacht. Ne? Das ist jetzt gar nicht mehr so.
Nein, überhaupt nicht. Also dieses Prinzip, Leben lang in einem Unternehmen, ist weg, hinzukommt, man lässt sich auch nicht mehr alles von dem Vorgesetzten gefallen. Das hat sich ja gerade in den letzten Jahren immer stärker rauskristallisiert. Da gab es ja unglaublich viele Klagen gegen Machtmissbrauch zum Beispiel. Mittlerweile ist es, glaube ich, auch für Vorgesetzte nicht mehr ganz so einfach, Frauen sexuell zu belästigen. Das wurde ja damals eher stillschweigend hingenommen. Mittlerweile wehrt man sich Gott sei Dank dagegen. Und die Bereitschaft zum Kündigen ist halt auf einmal da. Denn es gibt halt immer noch den Fachkräftemangel in Japan. Dementsprechend hat man es ein bisschen leichter, sich wieder zu bewerben. Wobei, man muss auch ehrlich sein, Menschen, die den Job in Japan kündigen, also von sich aus kündigen, haben es unglaublich schwer auf dem Arbeitsmarkt, trotz Fachkräftemangel, was eigentlich sehr erstaunlich ist. Die Bereitschaft ist halt da. Man will sich einfach nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen. Und das ist völlig legitim, bin ich der Meinung.
Vor allem, wenn man überlegt, was die teilweise da alles vorher für die ganzen Bewerbungsprozesse veranstalten müssen, was für ein Affentanz. Und dann wirst du da noch so reingelockt und dann stellst du fest, Ella Badge, das ist ja gar nicht so, wie man mir versprochen hat. Also ich würde dann auch kündigen, das kann ich absolut verstehen.
Man muss aber auch sagen, dass es die Arbeitswelt in Japan sich gerade ein bisschen auch auf Unternehmerseite ändert. Also jetzt nicht, es wird jetzt besser für den Arbeitnehmer. Nee, tatsächlich ist es so, dass zum einen KI ganz kräftig reinspielt, denn gerade große Firmen sagen, naja gut, wir reduzieren jetzt mal die Einstellung ab 2027, weil KI übernimmt ja einiges, also vor allem Verwaltungsaufgaben. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass der Arbeitsmarkt mittlerweile oder Unternehmen mittlerweile auch verstärkt dazu übergehen, tatsächlich Berufswechsler zu nehmen. Und zwar erfahrene, also um halt eben diese Berufserfahrung zu haben. Das ist tatsächlich auch mal was Interessantes, weil das ist neu. Das gab es so auch noch nicht.
Genau, darüber hatten wir ja schon letzte Woche gesprochen, dass Berufserfahrung immer wichtiger wird und einfach nur ein frischer Abschluss nicht alleine ausreicht, auch wenn er noch so schön aussieht. Also was ich aber halt auch, wie gesagt, verstehen kann, weil Einarbeitung etc. und so, das kostet natürlich Zeit und vor allem Geld in Unternehmen. Da nimmt man doch lieber jemanden, der schon so ein bisschen weiß, wie das Ganze funktioniert.
Ja, das könnte man so als Reaktion auf die Bereitschaft der Arbeitnehmer schneller zu kündigen ansehen eigentlich.
Das Problem ist, wenn du nicht gewillt bist, Leute einzuarbeiten, dann hast du auch bald keine Experten mehr, weil wenn niemand eingearbeitet wird, dann wird er nie zum Experten. Und auch das mit der KI-Sache, das ist noch nicht so weit. Das könnte sich auch noch mal kräftig ändern. Das Problem ist, man hat wenig maßgeschneiderte Software, wo die KI wirklich was helfen kann. Das hat man eindeutig gemerkt. Das ist alles nur noch Werbung und eine Menge Schall und Rauch im Moment. Ja?
Also eine ganz aktuelle Studie aus Amerika, die unterstützt tatsächlich deine Aussage, denn die kam zum Schluss so, rund 30% aller KI-Projekte kommen überhaupt zum Ziel.
Ja, das Problem ist, stellt euch mal vor, ein Beispiel habe ich da. Ihr kennt ja die Special-Effects-Branche von den Filmen und für Fernsehen, für Netflix etc. Die haben ja ein Interesse daran, dass Automatisierung ihnen die Arbeit leichter macht, weil die sind völlig überlastet. Die müssen immer ganz schnell ganz viele arbeiten, ne?
Ja.
Aber es hat bisher noch keiner geschafft, irgendein KI-Werkzeug herzuholen, das einem die Arbeit so richtig leichter macht, dass sich überall durchgesetzt hätte. Das erst vor einem Monat ungefähr hat ein kleiner Unabhängiger, ne? So ein einziges Team hat eine Person ein paar Monate dran gearbeitet und was herausgebracht, mit dem man diese Greenscreen-Sachen besser machen kann. Hat es dann quelloffen gemacht, für alle verfügbar und bumm, schon hast du was. Aber so viele Jahre, wie wir schon im KI-Boom sind, ne, würdest du denken, dass es schon irgendeiner schon längst gemacht hat, weil hey, damit kann man viel Geld sparen. Das sind riesen Millionenproduktionen, diese Special-Effects-Sachen. Aber hat keiner gemacht. Hat auch keiner von den Anbietern von KI-Software gemacht. Niemand kümmert sich darum. Maßgeschneidertes Zeugs wird sehr lange Mangelware bleiben. Das ist nur diese allgemeine KI muss schneller werden, KI muss besser werden. Ja, aber was kannst du mit dir anfangen?
Genau. Hey, du liest bei X jeden dritten Post mittlerweile. Hollywood hat fertig, das kann eine KI übernehmen, gespickt mit einem ziemlich bescheuert hässlich aussehenden KI-Video. Also von daher.
Naja, ich denke, das sind so Rage-Baits. Aber ja, Matze hat natürlich recht. Also das eigentliche Potenzial, was von so automatisierten Prozessen ausgehen kann, und ich nenne es jetzt echt mal so, weil das nichts anderes ist eigentlich KI, weil die sind, ja, künstliche Intelligenz ist eigentlich Bullshit. Aber ja, das eigentliche Potenzial dahinter, das schöpft man überhaupt nicht aus, weil man da halt immer nur diesen Hokuspokus und mit diesem allgemeinen Blödsinn macht und der funktioniert halt nicht, weil der offensichtlich nicht richtig, keinen anständigen Algorithmus halt drin hat, ne? Nur den Blödsinn, den sowieso alle da reinrotzen und was da rauskommt, das sieht man jetzt überall.
Ja, also es ist man vergisst ganz gerne, KI ist halt einfach ein Tool und ein Tool muss man benutzen können. So, ganz einfach. Und das ist kein Wunderwerkzeug. Das kann übrigens auch keine Webseiten mit Artikeln füllen. Das merkt man gerade im Bereich des Journalismus ziemlich stark, weil, meine Webseite ist ja auf einmal weg bei Google. Wie kommt das denn? Ratet mal, warum? Also, nee, es ist nicht das Zaubertool. Aber gut, ich will mich darüber jetzt nicht weiter auslassen. Ich bin da eh nicht ein Riesenfreund von. Aber auf jeden Fall ist halt der Punkt, immer mehr Firmen in Japan setzen halt drauf, auch natürlich gegen den Arbeitskräftemangel. Das ist so die ganz große Hoffnung. Wahrscheinlich träumt auch jeder Firmenboss irgendwann von Robotern anstelle von menschlichen Arbeitnehmern. Da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und vor allen Dingen, ich warte auf die erste Meldung, dass irgendein Unternehmen in Japan pleite geht, weil es KI eingesetzt hat.
Also es ist ziemlich sicher, dass das die Arbeitswelt verändert und dass viele Leute deswegen ihre Arbeit verlieren werden. Denn wenn du irgendetwas hast, irgendein Werkzeug, das dir die Arbeit schneller und einfacher macht, ne? Wenn dir irgendwas abnimmt, dann brauchst du weniger Leute, um die Arbeit zu machen. Oder du kannst mehr Arbeit mit denselben Leuten machen. Das sorgt natürlich dafür, dass du insgesamt nicht so viele Leute brauchst. Ist mit aller Automatisierung in der ganzen Geschichte so gewesen, ne? Von der Landwirtschaft bis sonst wohin, ne?
Ja, das auf jeden Fall, aber es ist halt auch sehr fehleranfällig. Amazon AWS als Beispiel, das Ding steht still, weil, tja, ihre komische interne KI hat da mal versehentlich ein bisschen gelöscht. Naja. So, machen wir mal weiter, denn wir sind ja gerade bei jungen Menschen und da hat jetzt die Nippon Foundation eine Vergleichsstudie veröffentlicht, die mal besagt, dass junge Menschen in Japan im Vergleich zu Gleichaltrigen in anderen großen Wirtschaftsnationen die geringsten Erwartungen an ihre eigene Zukunft und die Entwicklung des Landes haben. Oder besser gesagt, sie sind einfach verdammt pessimistisch.
Ja.
Also man glaubt im Prinzip nicht, dass man es irgendwie weit bringen kann. Man lernt nicht, um später einen guten Job zu haben, weil die meisten sind einfach gnadenlos orientierungslos. An die Politik hat man sowieso keine Hoffnung mehr. Ja.
Also im Prinzip dasselbe Klima, was es eigentlich so überall gibt bei der Jugend.
Ja, kann man so sagen.
Ja, das ist natürlich die Kombi. Die letzten 5-6 Jahre waren sehr heftig, ne? Pandemie, Ukraine-Krieg, große Krise, dann die Technikkrise, die KI macht die ganzen Preise für irgendwelche Computer und Speicher, macht sie kaputt, ne? Du kannst dir da nichts mehr leisten. Und dann natürlich jetzt der neue Iran-Krieg, neue Ölkrise. Krisen, Krisen, Krisen und kein Aufschwung. Ja, überall haben wir immer noch Inflation. Es ist klar, dass die Leute keinerlei Vertrauen darauf haben, dass es einfach so besser wird.
Ja, das ist auch völlig verständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ne, es ist ja auch nicht schön. Man wird ja nur bombardiert mit Negativschlagzeilen.
Ja, es ist halt die Generation, wie Matze halt schon meinte, die rutscht im Prinzip von einer Katastrophe in die anderen. Und immer, wenn man so versucht aufzuatmen und sagt, ach, jetzt wird es besser. Es ist halt wie mit der Pandemie. Ne? Man hat gesagt, na, jetzt sind wir durch, jetzt kann es nur besser werden und zack, kriegst du die nächste reingesemmelt. Da ist es halt wirklich schwierig, irgendwie in die Zukunft zu gucken. Und im Prinzip ist es jetzt alles nur schlimmer, als es vorher war. Ne? Und gerade für die Generation, da sagen immer die Leute, ihr müsst hart arbeiten und viel sparen. März. Ja, das wird aber nichts, wenn nichts zu sparen da ist und es keine Jobs gibt und man sich im Prinzip schon zu Tode arbeitet.
Ja,
also.
Vor allem dieses dumme Argument, ihr müsst härter arbeiten. Meine Fresse. Ernsthaft, lasst die Menschen aber auch mal ein bisschen Zeit zum Leben, nur mal so zur Abwechslung, weil Arbeit ist nicht das Einzige, was man machen sollte. Man hat nur das eine Leben und das bietet ein bisschen mehr. Was aber interessant ist an der Studie, ist vor allen Dingen eine Sache, oder die finde ich zumindest spannend, denn im internationalen Vergleich glaubt die Mehrheit der jungen Menschen in Japan, dass persönliche Merkmale wie Nationalität, Geschlecht und sexuelle Orientierung bzw. eine Behinderung ihre Erfolgschancen einschränkt.
Das ist traurig, aber leider wahr. Ne?
Ja, aber es sagt halt sehr viel aus, dass man wünscht sich ja im Prinzip, dass es sich ändert. Das ist ja schon seit Jahren, zeigen ja alle möglichen Umfragen, dass Japan gesellschaftlich ein bisschen offener werden sollte. Die meisten wollen das auch. Die Regierung stemmt sich halt erfolgreich dagegen, speziell die LDP. Und dann, ja, das wird halt mittlerweile so als gesellschaftliche Grenze wahrgenommen, die einen extrem beeinträchtigt. Und das, naja, ist jetzt nicht unbedingt gerade gut, wenn man so bedenkt, dass Japan eigentlich Probleme hat, die, wie soll ich sagen, dadurch nur noch größer werden.
Ja, aber es ist halt irgendwie, es ist ein Rattenschwanz, der dreht sich immer im Kreis. Dass die Leute so denken, ist, weil sie halt schlechte Erfahrungen haben. Ich meine, schau es dir doch mal an. Seit der Finanzkrise, seit 2007, 2008, geht's nicht besonders gut. Und dann kam noch Fukushima hinzu. Ja. Das heißt, da ist eine ganze Menge Leute, also eine ganze Generation, die eigentlich nicht mit großem Optimismus in die Zukunft guckt. Aber ich sag dir, das kann sich auch wieder ändern. Sobald man mal ein ruhiges, langweiliges Jahrzehnt hat, dann ändern sich auch die Meinungen der Leute mit der Zeit. Und auch die Hoffnung kommt wieder. Das ist nicht so, als ob man das sofort komplett verloren hat, für immer.
Nein, das sagt ja auch keiner. Aber aktuell ist es halt wirklich katastrophal. Eigentlich müsste man vielleicht mal die Politik gegensteuern, aber das werden wir wohl nicht mehr erleben. Machen wir weiter. Denn Japan hat ja lange daran gearbeitet, seine Visa-Regeln zu verschärfen, darunter auch die für Unternehmer. Also die Anforderungen, das hatten wir ja drüber schon gesprochen, sind ja ziemlich verschärft worden, denn ursprünglich war das ja so, man brauchte 5 Millionen Yen und so weiter und so fort. Mittlerweile braucht man 30 Millionen Yen, das ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Also sprich, die Kapitalanforderungen wurden um das 6-fache erhöht. So, und jetzt merkt man aber, upsi, da gibt's ein Problem. Denn mittlerweile machen immer mehr Unternehmen gerade Restaurants zu, die von Ausländern geführt werden. Und das ist gerade eine richtige Welle, denn kaum einer davon kann sich die neuen Anforderungen leisten. Das Problem ist nämlich, das trifft halt auch die jetzigen Inhaber.
Tja, na, das sind immer so die Nebenwirkungen, wo die Leute im Nachhinein sagen, upsi, na, wer hätte denn das jetzt wissen können?
Ich meine, klar, die Verschärfung soll vor allen Dingen Missbrauch vorbeugen. Das kann ich auch nachvollziehen. Es gab genügend Fälle, wo dann jemand mit diesem Visum reingekommen ist und ja, im Prinzip, es nicht dafür benutzt hat, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und dass man dagegen vorgeht, kann ich nachvollziehen. Aber man hat vielleicht doch wieder ein bisschen vergessen, ups, da sind ja noch andere Faktoren.
Ja, ich weiß nicht, ob man das vergessen hat. Ich glaube, das nimmt man in Kauf. Das ist im Endeffekt eine sehr grobe Maßnahme, die eine ganze Menge Unschuldige trifft und eine ganze Menge Schaden anrichtet. Ne?
Mhm.
Aber das nimmt man im Kauf, wenn man sich damit von seiner Politik hier irgendwie da positionieren kann als der starke Mann. Ne? Das ist ja wichtig für eine konservative Partei wie die LDP.
Ja, das stimmt allerdings. Und dann nur ganz kurz als Randnotiz. 2025 haben übrigens 1446 Menschen ihren Aufenthaltsstatus aberkannt bekommen und wurden aus dem Land verwiesen. Die meisten waren übrigens technische Praktikanten und Studierende, die eigentlich eher unwissend gegen die geltenden Regeln verstoßen haben. Wie zum Beispiel Studierende, die von ihrem Chef gezwungen worden sind, länger als sie dürfen zu arbeiten. Und technische Praktikanten, die an einen Scheißchef geraten sind und den Job gekündigt haben.
Ja.
Also es geht da nicht um Verbrechen oder so, das wollte ich dabei gar nicht erwähnen.
Ja, klar. Aber es ist halt so deutlich, wie die Politik der Regierung sich gegen die Trends in der Wirtschaft in Japan wendet. Mhm. Weil da geht's in die andere Richtung. Da versucht man irgendwie die Löcher im Boot zu flicken.
Ja.
Und zwar nimmt man da auch ausländische Arbeitskräfte, besonders teilweise, ne? Zum Beispiel ausländische Fahrer im öffentlichen Nahverkehr. Das ist einer der neuesten Trends, den sie machen müssen, weil weiß jeder, dass wir nicht genug Busfahrer in Japan haben.
Richtig. Deswegen suchen japanische Busunternehmen gerade ganz, ganz gezielt ausländische Fahrer, weil sie einfach keine Bewerber haben. Also die Busunternehmen, die noch ihre Busse betanken können, das wird mittlerweile auch ein bisschen schwierig gerade in Japan. Hm. Man muss ganz kurz erwähnen, Japan wird von der Ölkrise gerade ganz hart getroffen. Da gibt es reihenweise Probleme. Es ist halt so, kaum jemand bewirbt sich auf als Busfahrer, weil der Job wird halt nicht gerade so toll bezahlt. Gab ja sogar in Tokio jetzt vor kurzem fast einen Streik, der wurde noch gerade so abgewendet, also wirklich in allerletzter Minute, weil die Belegschaft gesagt hat, hallo, wir kriegen hier viel zu wenig Geld, müssen ständig Überstunden schaufeln, das geht nicht mehr. Und jetzt fangen halt eben immer mehr Verkehrsunternehmen an und sagen, na gut, dann suchen wir halt im Ausland.
Ja, was ich auch gesehen habe, man setzt tatsächlich auch auf mehr Frauen.
Ja.
Weil, upsi, die gibt's ja auch noch.
Ja, vergisst man irgendwie immer, ne?
Ja, ja. Ja. Aber ja, das ist, man ist halt dazu genötigt, ne? Weil man kann nicht einfach Arbeitskräfte herzaubern aus dem eigenen Land. Das wäre ja was.
Das wäre tatsächlich vielleicht wünschenswert für einige, aber das ist schier unmöglich. Und das beißt sich halt so wieder ein bisschen in den Schwanz, weil auf der einen Seite hast du verschärfte Visa-Regeln, die ja noch weiter verschärft werden. Also es bleibt jetzt nicht dabei. Und auf der anderen Seite kommen dann Verkehrsunternehmen gleich im Moment an, hallo, wir bräuchten ein paar Ausländer. Wichtig, weil sonst fährt hier nichts mehr.
Die Not macht aus Japan ein modernes, multikulturelles Land und die japanische Regierung will sich verzweifelt dagegen wehren. Die wollen es nicht wahrhaben. Ne? Die tun so, oh nein, kann nicht sein.
Ja, die wollen halt so die Starken markieren.
Ja.
Das ist ja so, da kommen wir gleich noch zu, da gibt es nämlich noch ein anderes sehr interessantes Thema und da ist, das ist aus mehrerer Hinsicht sogar interessant, beziehungsweise können wir auch jetzt zu kommen. In Japan finden seit Wochen Demonstrationen statt. Zuerst in Tokio. Da haben wir auch schon drüber berichtet, dass man kann das Montagsdemonstration nennen. Da wird halt eben gegen die Verfassungsänderung demonstriert und auch gegen die Premierministerin, gegen den Krieg in Iran und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und die werden halt immer größer und breiten sich mittlerweile über das gesamte Land aus. Das Interessante ist halt der kleine Punkt, es wird auch gegen die Premierministerin demonstriert. Das ist nämlich tatsächlich ein Punkt, den findest du nirgendwo in den japanischen Medien. Wir haben jetzt mit einem Organisator gesprochen, der uns das Ganze mal erklärt hat, weil ich habe darüber gar nichts gefunden. Und das ist halt ganz kräftiger Gegenwind, der da angeflattert kommt. Was interessant ist, denn die Umfragewerte zeigen ja eigentlich, dass Takeishi immer noch sehr hoch im Kurs ist.
Sie kann halt sehr gut Werbung für sich machen.
Jo.
Aber bei der einen Sache geht's nicht, weil es eine alte Sache ist. Die Diskussion um Artikel 9. Da fährt sie ja A bis Schiene und will ihn weghaben. Und der Widerstand ist genauso wie bei Abe immer noch groß. Er hat ihn halt nicht so öffentlich provoziert. Ne?
Und jetzt hat die LDP noch was ganz Tolles gemacht, und zwar gestern. sie hat ihr neues Grundsatzprogramm vorgestellt. Und ratet mal, was da drin steht.
Bestimmt Artikel Nummer 9, oder?
Ja, die Verfassungsänderung ist für Japan überlebenswichtig. O-Ton. Das kam gar nicht gut an, aber überhaupt nicht gut. Also man muss mehrere Dinge dazu erklären. Das Problem ist zum einen, dass der Artikel 9 so geändert werden soll, dass erstens Japan tatsächlich eine Armee bekommt, weil Japan hat ja aktuell nur Selbstverteidigungsstreitkräfte. So, und der Status dieser Selbstverteidigungsstreitkräfte ist im Prinzip gar nicht geklärt. Punkt 1. Punkt 2 ist das Problem, dass Japan, oder sagen wir mal die Regierung von Japan, ich weiß nicht, ob die angriffsgeil sind, keine Ahnung, aber jedenfalls wollen sie mehr Rechte haben, um eben die Armee auch mal losschicken zu können. Kommt gar nicht gut an. Übrigens auch bei den Nachbarländern nicht, verständlicherweise. So, und dann sind noch so ein paar andere Kleinigkeiten da, die jetzt weniger mit Artikel 9 zu tun haben. Aber zum Beispiel Takeishi will ja einen Inlandsgeheimdienst haben. Und da befürchtet man, Meinungsfreiheit, tschüss, ne? Dann ist noch die Sache mit den Waffenexporten, die gerade ganz, 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 ganz groß im Kurs stehen. Man will ja unbedingt Global Player im Waffenexport sein. Da hat man sich dazu jetzt entschlossen, das Ganze so zu steuern, dass erstens das Parlament dazu gar nichts sagen darf. Das ist natürlich mal wieder ganz toll. Sprich, das Kontrollorgan soll abgeschafft werden. Und zum anderen, dass man halt auch in Krisengebieten liefern darf, weil Geld stinkt ja nicht. Und das kommt einfach alles nicht gut an. Gar nicht gut.
Ja, das alles ist wirklich uralt. Die Idee zumindest für die LDP, seit dem Zweiten Weltkrieg, seit er vorbei ist und seitdem die LDP gegründet wurde, hatten die Leute alle diesen einen Gedanken in der Politik. Und der ist, dass Japan im Endeffekt nicht gleich ist mit den restlichen großen Mächten der Welt, weil die Verfassung sie einengt. Weil Japan halt nicht wie jeder andere auf der Welt ein Militär unterhalten kann, so sich überall militärisch in der Welt mitbeteiligen kann. Also sie fühlen sich immer noch so als Land zweiter Klasse. Das ist das die Denken der konservativen Politiker, der LDP.
Man muss
das
aber
ist nicht wirklich so. Also wir wissen das von der Kultur, Technologie und allem anderen und Einfluss von Softpower, dass Japan genauso großes, modernes Land ist wie alle anderen riesigen Industrieländern. Aber für die ist es halt immer noch so ein Ohnmachtspunkt.
Das zieht sich aber irgendwie durch die gesamte Geschichte von Japan. So als das Land sich öffnete und so weiter, ging es ja ganz schnell, wir müssen ein Global Player werden und so weiter. Ja. Und das ist so tief teilweise bei den Machthabern im Kopf drin. Da kann man schon sagen, Leute, habt ihr Minderwertigkeitskomplexe oder was?
Irgendwie geht's so, ne?
Ja, weil ich meine, Japan war mal ganz groß in der Chipindustrie zum Beispiel. Gut, das hat man dann selbst kaputt gemacht. Das ist ja so ein Symptom, das kennen wir hier mit der Solarenergie. Japan hat eine unglaublich machtvolle Softpower, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber sie erkennen es irgendwie nicht. Also klar, man nutzt es mittlerweile so ein bisschen, man fördert das ein bisschen, aber so wirklich nutzen, wie man es nutzen könnte, machen sie auch nicht. Wobei das also eigentlich so die mächtigste Waffe ist, die sie haben.
Sie geben sich nicht so viel Mühe wie bei den Veränderungen der Verfassung und bei dem Rüstungsverkaufen. Ne?
Ja, nicht wirklich, oder?
Nee, es ist ganz, 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 ganz komisch. Also, ich weiß auch nicht, aber in der Hinsicht seltsam. So, jetzt mal eine ganz andere Sache, denn wenn man an Japan denkt, speziell das Schönheitsideal. Na, auf was kommen wir da?
Oh,
ja. Schlank und rank, am besten genau. Jugendlich aussehen und eine schöne blasse Haut.
Ja, ja, blasse Haut, ist ja.
Nicht viel anders als auf vielen Teilen der Welt. Ne?
Richtig. Rank, schlank, lange Haare, fertig. Ah ja, schwarze lange Haare. So, okay, aber wusstet ihr eigentlich, dass die Plus-Size-Industrie in Japan sich trotz anhaltender Gewichtsstigmatisierung wirklich komplett durchsetzen kann in Japan? Man hört kaum was davon.
Also überrascht mich das nicht, weil tatsächlich so das Thema Body Positive in Japan in den letzten Jahren zugenommen hat. Also klar, wenn du so ein paar Kilo mehr drauf hast, bist du schon specky, ne?
Ja.
Aber es gibt immer mehr Verständnis dafür. Und es gibt ja auch, wir haben ja schon gesehen, so kleinere Sachen, die tatsächlich so noch in der Nische sind, aber die immerhin populär werden, wie zum Beispiel das Plus-Size-Maid-Café. Ich glaube, wir haben im Podcast nicht drüber gesprochen, aber ja, das sind dann halt Mates, die ein bisschen mehr auf den Hüften haben. Das kam aber auch zum Beispiel gut an und ja, ich weiß nicht, Verständnis ist das falsche Wort, aber es bekommt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und die Leute, ja, sind nicht mehr ganz so eklig.
Also man muss es sagen, es ging ungefähr 2013 los. Da kam das erste Plus-Size-Modemagazin auf den Markt. Das ist mittlerweile zwar wieder eingestellt, aber das ist in Japan jetzt auch nicht ungewöhnlich. Mittlerweile macht man halt lieber alles online. Es gibt eine unglaublich große Online-Community, die auch sehr sichtbar ist mittlerweile. Und es bilden sich tatsächlich immer mehr spezialisierte Geschäfte, die halt eben diesen großen Modeketten, die ja so diesen Einheitsbrei anbieten von der Größe her, ja im Prinzip was dagegen setzen.
Ja, das die Idee, woher das kommt, ist eigentlich sehr löblich. Ne? So Ende der 90er, Anfang der 2000er war eigentlich durchgehend ein Schönheitsideal da, das war sehr ungesund. Ne? Da wollte man die Leute alle sehr dünn und schlank haben, so dünn, dass es wirklich die Gesundheit zerstören würde, ne? Wenn du das dein Leben lang machen würdest. Und das war halt dann so eine Gegenbewegung. Und die Gegenbewegung ist natürlich auch in extreme Bereiche gegangen. Dann wurden dann irgendwie Körperbilder gefördert, die auch wieder ungesund ohne Ende waren. So ist in Amerika. Aber ja, richtig, Japan ist ja nicht so. Japan war ja immer seinen eigenen Weg gegangen, was das angeht. Ne?
Richtig, da geht es nämlich gar nicht darum, wer dick ist, der ist auch gesund und so weiter und so fort, sondern da ist das tatsächlich eher konsumorientiert. Da geht es eher darum, ey Leute, okay, ihr habt mehr auf den Rippen, ja, ihr solltet trotzdem was dagegen tun, weil wenn es ungesund ist, ist es gar nicht gut, aber für euch gibt es auch Mode. Ihr könnt alles machen, was andere auch machen. Da geht es halt nicht so drum von, ja, dick is beautiful und das ist sowieso besser als rank und schlank zu sein oder so. Da gibt es gar nicht dieses, ja, schlank ist doof, ihr seid toll, sondern, ja, es ist halt eben einfach eine gesunde Bewegung, muss man ganz ehrlich sagen. Also mit einem gesunden Körpergefühl, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, ich glaube, das trifft es am besten, also dass es in Japan mehr den Umschwung zu einem allgemeinen bewussteren Umgang zu Körper und Gesundheit gibt. Also nicht, dass ihr hungert euch bis zum Samt-Nimmerlein, sondern ja, ein gesundes Gewicht, aber auch Bewegung und so weiter. Und naja, man kann halt nicht von heute auf morgen praktisch bam, erstmal so 20 Pfund abnehmen. Da braucht man halt auch was zum Anziehen. Und da gibt es halt, wie gesagt, mehr, dass man sich dafür öffnet und halt sagt, ja, wir haben auch große Größen und auch welche, die nicht aussehen, als wenn man einfach nur einen Sack anhätte, weil das finde ich immer so schrecklich bei Plus-Size-Mode. Also mich betrifft es nicht, aber meistens für Frauen, das sieht immer aus, als wenn sie, weiß ich nicht, die Gardine von Oma genommen haben, die einmal zusammengenäht haben und dann kannst du dir das rüberwerfen. Also ich finde die meistens ziemlich hässlich. Und ja, in Japan gibt es halt auch dazu den Umschwung, dass man halt wirklich Sachen für Frauen oder nette Sachen hat, die man anzieht. Und für Männer natürlich auch, die nicht aussehen wie ja einfach nur ein dickes T-Shirt und das war's. Ja,
und vor allem gibt es da noch eine ganz große Sache, die ich persönlich sehr unterstütze. Das ist nämlich so diese Kernaussage. Hört mal, Leute, ihr müsst nicht schlank sein für irgendjemanden, wenn dann maximal für euch.
Und das ist genau das Richtige. Und für eure Gesundheit, ne?
Ja. Das ist es eben. Es heißt ja nicht nur, wenn man schlank ist, ist man automatisch gesund. Genauso wie man ist korpulent, heißt nicht automatisch, man ist krank. Das kommt halt immer so ganz drauf an. Also Hinsicht. Aber das ist halt einfach so, man denkt immer, oder man hört ganz, ganz selten im Ausland was davon, was ich sehr schade finde, weil das setzt sich halt in Japan durch. Gerade auch so diese spezialisierten Geschäfte werden übrigens bei Touristen immer beliebter, die halt auch ein bisschen mehr auf den Rippen haben, aber ganz gerne japanische Mode tragen wollen.
Das ist auch ganz wichtig, weil wenn du als Tourist nach Japan gehst, ist es nicht so einfach, unter dem Standard-Kaufhaus was zu finden, ne?
Ja,
das stimmt. Japanische Größen, also aus Erfahrung kann ich sagen, japanische Größen sind nicht die gleichen wie europäischen Größen. Man fühlt sich auf einmal sehr, sehr dick.
Eine Jacke ist für mich XXL oder so.
Ja, ja, also da muss man meistens ein oder zwei Größen größer kaufen, auf jeden Fall.
Super, ich gehe als Sumo-Ringer durch. Na, klasse. Irgendwas läuft wieder schief. So, kommen wir mal zum Tourismus. Yay. Also, in Japan setzt sich mittlerweile die Übernachtungssteuer tatsächlich durch. Immer mehr Regionen führen diese Steuer ein. Das heißt also, für Touristen wird es teurer. Es ist zwar immer nur ein kleiner Satz, aber ich meine, die Summe macht's. Wenn man bedenkt, im Oktober wird auch der Railpass mal wieder teurer. Man muss halt immer mehr bezahlen, wenn man nach Japan reist, und das hört nicht auf.
Ja, aber davor haben wir ja schon gewarnt, oder beziehungsweise wir haben es ja schon angekündigt, dass es ja nichts Überraschendes, dass die Übernachtungssteuer und so weiter ausgeweitet wird. Darüber sprechen ja viele Städte ja mindestens seit einem Jahr eigentlich schon, oder?
Ja, es gibt da nur eine kleine Gefahr. Sollte der Yen wieder erwartend mal im Wert steigen, was ja durchaus passieren kann, wir wissen ja, also ich meine, die Märkte sind ja ganz komisch, da kann das ja von einem Tag auf den anderen gehen, dann hat Japan ein gewaltiges Problem mit dieser ganzen Steuergedöns, weil dann wird der Urlaub wirklich richtig teuer.
Oh je, oh je.
Ah, aber ich glaube, das geht noch, weil die Kosten für die Übernachtung, das ist etwas Festes, was man einplanen kann, ja. Du weißt halt nicht wirklich, was du für alles andere an Zeugs Geld ausgibst. Das tust du ja nach Laune und was du findest, ne? Ob du was Leckeres zu essen findest, was Schönes zum Einkaufen, zum Klamotten oder sonst was. Aber das mit dem Hotel, das ist ja eine relativ feste. Ist ja nicht so, dass du buchst und dann irgendwie, wenn du ankommst, haben sich die Preise auf einmal geändert. So ist es ja
nein,
nicht.
Nein, das natürlich nicht. Aber es ist nun mal so, dass man. Also als Argument nimmt man ja, man muss ja halt eben den Tourismus oder die Infrastruktur entlasten und so weiter und so fort. Das stimmt auch definitiv. Das Problem ist halt, dass das langsam ein bisschen viel wird. Also mittlerweile gibt es immer mehr auch Klagen drüber, dass man halt sagt, Leute, es kann doch nicht sein, dass der Tourist nur noch gemolken wird. Also sind wir denn nur noch zum Geldausgeben gut? Ich meine, ja, Touristen sind zum Geldausgeben gut, das halten wir mal fest. Aber ja, es wird mittlerweile, oder es ändert sich so ganz klein wenig die Stimmung, dass man halt sagt, also Leute, das wird langsam ein bisschen viel, wenn man mal so alles zusammenrechnet, was jetzt gerade wirklich teurer wird. Wie gesagt, Railpass wird im Oktober teurer, der Fuji, das Hochklettern kostet mittlerweile Geld. Im Prinzip muss man überall mittlerweile Zusatzgebühren bezahlen.
Ja, es ist auch ein Problem, dass es alles so unterschiedlich ist, weil jede Präfektur macht das selber, ne? Auch mit der Übernachtungssteuer. Bei einem kostet es dann umgerechnet 2 Euro, beim anderen kostet es 1, beim anderen kostet es 3. Du hast den Überblick kaum noch, ne?
Richtig. Ja, also das Problem ist, Japan fängt langsam aber sicher an, doch ein bisschen zu übertreiben. Ja, bei der Tourismus nicht ganz so gut ankommt, besonders in einer Zeit, wo man sich jetzt schon ganz genau überlegen muss, wo man eigentlich hinreist, weil es einfach allgemein ja schon schweineteuer wird. Iran-Krieg sei Dank. Das ist natürlich dann nicht so toll und von daher, man muss da langsam ein bisschen aufpassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also die Sache ist die, ich glaube nicht, dass die Regierung irgendwas Einheitliches da einführt. Die sind ja vollkommen überzeugt davon, dass man es den einzelnen Präfekturen überlassen sollte.
Hm? Richtig.
Und das wird auch dafür sorgen, dass einige Präfekturen einfach es übertreiben und dann den Denkzettel bekommen. Also das wird ein bisschen hoch und runter gehen mit den Zahlen, je nachdem, wie sehr einige Leute das einpassen.
Richtig. Also, da gibt es noch eine andere Sache und das stößt gewaltig sauer bei vielen Japanern auf. Denn es gibt ja diese Minpakus, also sprich diese Ferienunterkünfte. Die sind also ich sag mal so, die Regelung gibt es ja, damit man halt eben den Tourismusboom bewältigen kann, was das Thema Übernachtung angeht. Weil man hatte zeitweise mit einem ganz, ganz großen Hotelzimmermangel zu kämpfen. So, und das Problem ist, sehr viele davon stehen ja, ganz doof gesagt, in Wohngegenden. Und das kommt gar nicht gut bei den Anwohnern an, weil es ständig Probleme gibt. Touristen kennen die Regeln nicht, sind zu laut und so weiter und so fort. So, man hat dann ganz oft gehört, ja, wir unternehmen was. Das kam so aus den Städten. Und jetzt hat sich herausgestellt, ja, trotz wachsender Kritik werden in Japan fast alle Anträge für Minpakus genehmigt. Also genau genommen wurde ein einziger bisher nicht genehmigt. Da war die Bude zu klein. Der Rest ist komplett durch.
Ja, das funktioniert nur bei einigen Orten, die es komplett irgendwie abgeschaltet haben. Oder nicht abgeschaltet haben, zumindest Riegel davor. Osaka
Nein,
zum Beispiel.
Auch nicht. Auch da wurde
auch
weiter
bei fröhlich. Osaka nicht. Auch. Osaka hat doch so einen riesengroßen Terrain gemacht, von wegen, das ist richtig. Eine neue Politik.
Ja. Richtig. Das ist ja der Witz an der Geschichte. Da wird ein Terrain gemacht und dann werden trotzdem alle genehmigt. In Osaka wurde kein einziges nicht genehmigt.
Boah, du meine Schnute. Oh, oh, oh.
Mhm. Und da ist bekanntlich die Kritik riesengroß, weil Osaka beherbergt 90% aller Sonderzonen Mempakus. Das ist noch ein bisschen, ja, wie soll man das erklären? Also das ist ein, eigentlich sollten schärfere Regeln sein, aber eigentlich ist es einfach, ein Sonderzonen Mempakus zu eröffnen als normales Mempakus.
Meine Güte, ist das nicht, also ich weiß nicht, also die Wähler von dem Bürgermeister von Osaka, die werden den doch aufknüpfen wollen, oder?
Ja, das könnte man gerade so sagen.
Hat der politischen Selbstmord damit dran, damit oder was?
Ja, irgendwie schon. Irgendwie ist das ein bisschen widersprüchlich, oder?
Ja, naja, wir wollen ja jetzt, wenn ich, wollen wir das als politischen, ja, wir wollen das politischen Selbstmord nennen. Nee, tatsächlich, begeht er da wirklich komplett politischen Selbstmord, aber auch die anderen Regionen. Ich meine, selbst Kyoto sagt ja, hey, wir müssen hier jetzt, ne, und so weiter und so fort, und da passiert einfach nichts.
Hm.
So,
ganz also viel Blabla und wenig dahinter, so wie immer.
So könnte man das ausdrücken. Ich meine, zum Beispiel, nehmen wir mal Ichimiya, das ist so ein ganz bekannter oder beliebter Surfspot in Japan. Der wird mittlerweile überlaufen von Touristen und naja, die privaten Unterkünfte machen da natürlich irrsinnig viele Probleme. Ja, und auch da sind mittlerweile die Zahl der privaten Unterkünfte um das Sechsfache gestiegen.
Hm.
Also, oh Mann, ja. Spaßig also, ist das nicht.
Es ist so, dass halt die Leute dann irgendwie die Geldsymbole in den Augen haben, ne? Und der Rest wird mal ignoriert.
Ja, ich würde eher sagen, das liegt aber halt auch daran, weil man einfach sagt, Leute, wir wollen keine leerstehenden Wohnungen mehr haben, die sind nämlich schweineteuer für uns alle hier. Macht mal was, ansonsten müsst ihr Strafe zahlen, also Sondersteuern werden da ja mittlerweile drauf erhoben und so anderen Krams. Und dann sagst du, ja, machen wir halt mit Paco draus, ne?
Ja, ich kann es irgendwie auch verstehen, es gibt in vielen Gegenden von Japan einen Druck, sich zu erholen wirtschaftlich. Und einige Städte sind ja dank des Tourismus wieder hier am Leben. Zum Beispiel diese Küstenstadt Atami, ne? Die war ja jahrelang, hat die ja, gekämpft mit dem Bankrott. Und jetzt geht's ihr wieder gut, jetzt geht's wieder bergauf.
Also Atami, das muss man dazu sagen, Atami gilt oder galt lange, lange Zeit als verstaubter Kurort. So, der ist bei den Japanern komplett außen runtergefallen nach der großen Krise, die dann noch kam. Ja, ist sie praktisch ausgestorben, kann man fast sagen, also zumindest touristisch. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, es kommen immer mehr Touristen und Hotels beginnen ihre Kapazitäten auszubauen. Und eigentlich ist das, glaube ich, die einzige Stadt in Japan, die den Massentourismus gerade feiert.
Ja, ich meine, andere feiern ihn auch irgendwie, weil nur wegen Geld willst du nicht alle vergraulen. Du willst ja auch weiter noch dein Leben, ne? Was willst du machen? Einfach alles Geld rausziehen, was möglich ist und dann Japan verlassen?
Gute Frage. Aber es ist halt einfach so, dass die das Platzen der Wirtschaftsblase diese Stadt wirklich so gnadenlos getroffen hat. Und das ging ja, boah, also das ist ja erst seit Kurzen eigentlich, dass sich das ganze Bild wirklich ändert und da gibt es keine einzigen Beschwerden über irgendwelche Touristen.
Ja, so, da das ist mal dann so das krasse Gegenteil, ne?
Ja, man ist einfach froh darüber. So, kommen wir mal zu einer ganz nennen wir es tolle News? Ja, eigentlich schon. Die Präfektur Kochi, die hat sich überlegt, hey Leute, wisst ihr was? Wir müssen mal ein bisschen hier die Partnersuche fördern. Also hat man jetzt ein Förderprogramm gestartet, das jeder männliche Single beantragen kann, dass die Mitgliedschaft einer Dating-App bezahlt wird.
Oh, okay. Das ist. Haben die das einfach so beschlossen oder?
Mhm. Moment. Bedingung ist natürlich, das muss eine staatlich zertifizierte Dating-App sein. Also so viel Zeit muss dann doch noch sein. Aber es wird bezahlt. Und zwar bis zu 116 Euro im Jahr. Das ist nicht gerade wenig.
Das stimmt, also es hört sich recht viel für eine Dating-App an, pro Person, denke ich mal, oder?
Ja, man geht davon aus, dass es eher so zwei Dating-Apps sind und so weiter. Und von daher, ja. Aber das ist eine Aktion, die passt gerade mal wieder komplett rein. Weil, ja. Die Präfektur hat halt wirklich ein ganz, ganz gewaltiges Problem, denn der hauen ja die jungen Leute reihenweise ab. Und
man hofft sich dadurch, dass man die Leute ein bisschen halten kann. Wenn man jetzt noch die Jobsituation hinkriegt, dann könnte das sogar funktionieren.
Es ist auf jeden Fall besser als viele Sprüche, die mir über die Jahre aus der Politik gehört haben. Ne? Wir erinnern uns dann auch so an so Sachen von wegen, oh, die Japaner, denen fehlt's an Romantik, ne? Hat doch mal einer losgelassen, ein Politiker.
Ja.
Ja. Du sollst, wenn du die Leute förderst dabei, dann ist es schon um einiges besser.
Ja,
das ist aber trotzdem immer noch sehr lustig, dass es staatliche Dating-Apps gibt. Das ist irgendwie sehr gut, weil die meisten Dating-Apps leben einfach nur davon, dich so lange wie möglich auf der verdammten App zu halten, um dir Werbung reinzudrücken. Und dann interessiert sich natürlich nicht dein Erfolg besonders. Ne?
Richtig. Naja, und es gibt ja noch das große Problem, mittlerweile nehmen wir Betrug da ganz gewaltig drüber zu. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen, dass eine Frau da irgendwie geklagt hat und so weiter. Ja, das ist schon seltsam alles.
Ja, aber also da muss ich Japan ein kleines bisschen beneiden. Auch wenn ich keine Dating-Apps je in meinem Leben benutzt hätte, wenn mir mein Land, mein Bundesland eine anbieten würde und sagen, sie bezahlt sie mir.
Ja, einen geschenkten Gaul und so weiter, ne? Ja. Mal sehen, wann Deutschland auch auf solche Ideen kommt, ne?
Ja, das stimmt allerdings. So, kommen wir mal zu dem Automatenwahnsinn in Japan. In Japan gibt es ja wahnsinnig viele Automaten. Vor allem Getränkeautomaten, die stehen ja wie sonst wie rum. Aber das wird weniger. Das wird sogar gewaltig weniger, denn, steigende Verbrauchspreise, hohe Betriebskosten und ein verändertes Kaufverhalten führt halt eben dazu, dass die Automaten mittlerweile abgestoßen werden, kann man praktisch schon sagen.
Was interessant ist, bei uns siehst du immer mehr von diesen kleinen Cafés, wo nur noch Automaten drin stehen. Da die Trends gehen irgendwie in andere Richtungen bei uns, ne?
Jein, also ich sag mal so, man muss halt wirklich mal die Preise vergleichen. Tatsächlich ist es leichter oder günstiger im Konnibi einkaufen zu gehen, als halt eben am Automaten. Und gerade Getränke sind im Automaten wahnsinnig teuer und naja, die Verbraucher sagen halt auch, nur wir werden jetzt sparsamer. Das merkt halt eben einfach auch der Markt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, er macht immer noch wahnsinnig viel Umsatz, aber es wird halt deutlich weniger.
Hat seine Glanzzeiten sind vorbei.
Wohl, ja, ne? Definitiv. Und dementsprechend wird Japan nicht mehr lange die höchste Automatendichte weltweit haben.
Okay.
Also zum Beispiel Poka Sapporo Foods and Beverage, oder wie die auch immer heißen mögen, hat jetzt angekündigt, ach naja, wir werden jetzt mal unser Automatengeschäft verkaufen, beziehungsweise sie haben es sogar schon verkauft. Naja, andere große Player am Markt, also zum Beispiel die Daido Group, die hat jetzt mal gesagt, ach nur bis 2027 werden wir mal 20.000 Automaten abbauen. Und das geht eigentlich im Prinzip komplett durch. Selbst Coca-Cola Bottles sagt mittlerweile, nee, da müssen wir mal was machen, das geht gar nicht mehr.
Ja, ja, wir hatten ja, glaube ich, schon mal letztes Jahr darüber gesprochen, dass wir sehr erstaunt sind, dass es überhaupt so viele eigentlich gibt. Und dass das ja eigentlich irgendwie, ja, irgendwann musste das mal darauf hinauslaufen, oder?
Ja. Man muss aber auch dazu sagen, in Japan gibt es ja einen neuen Trend. Gut, der trifft jetzt nicht gerade auf Getränke zu, aber der dürfte zumindest die Essenautomaten treffen. Denn Tiefkühlgerichte werden in Japan immer beliebter. Und gerade bei Single-Haushalten. Die lassen sich tatsächlich unheimlich gerne Tiefkühlgerichte liefern. Und das führt jetzt dazu, dass es immer mehr Produkte auf dem Markt gibt und der Umsatz bei den Unternehmen momentan explodiert.
Das
also als Beispiel Mitsubishi Farm oder Mitsuboshi Farm, das ist so ein ganz großer Lieferdienst in Japan, der hat mal eben seinen Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 140% gesteigert.
Ja, wir haben auch letztens darüber geredet vor ein paar Wochen, dass der Brokkoli auf einmal in Japan so beliebt ist, ne?
Ja, die lieben halt ja Todesgemüse, keine Ahnung warum.
Was? Magst du kein Brokkoli?
Simpsons Brokkoli, das gefährlichste Gemüse der Welt.
Ach, das meinst du. Okay, okay.
Ja, ist ja so witzig. Bei uns hassen ja die Kinder Brokkoli, aber in Japan ist das gar nicht so schlimm. Die hassen eher grüne Paprika.
Mann, wo sind bloß die Zeiten, als auch Spinat das ekligste für unsere jungen Leute waren?
Aber ganz ehrlich, grüne Paprika ist auch nicht unbedingt die feinste Sache der Welt.
Also ich weiß nicht, ob grüne Paprika in Japan irgendwie anders schmeckt, aber also da kann ich schon verstehen, dass Kinder sagen, dass das irgendwie bäh ist, weil es schmeckt irgendwie nur bitter.
Ja, man kann ja Paprika auch einfach ein paar Tage länger am Strauch lassen, ne?
Ja, das musst du den japanischen Eltern sagen.
Nein, ich werde nie wieder irgendwas zu einem japanischen Mama sagen. Das habe ich einmal gemacht, das war ein fataler Fehler. Gott! Gut, ich meine, das ist in Deutschland wahrscheinlich ähnlich.
Es ist schon verständlich, dass mehr zu Tiefkühlgemüse halt gegriffen wird, weil, naja, es ist einfacher, hält sich länger, wenn man auch nicht gerade die Zeit hat, noch zu kochen. Nee.
Hat nicht damit zu tun. Das hängt tatsächlich damit zusammen, dass einfach die Lust am Kochen flöten geht. Man möchte einfach nicht mehr regelmäßig kochen. Vor allem möchte man nicht ständig so umfangreich kochen, weil wer japanisches Kochen kennt, da ist das dann nicht getan mit einem Teller und fertig. Da wird dann schon ein bisschen aufgetrumpft. Und man sagt halt mittlerweile, ja, da kann ich mir noch sparen. Tüte auf, Wasser drauf, fertig.
Das stimmt schon. Ich frage mich jetzt, inwieweit das mit dem Automaten zusammenhängt und dem Schwund dort, weil es gibt ja auch genug Automaten, die tiefgekühlte Sachen verkaufen, ne?
Und die sind auch deutlich teurer als das, was du online bestellen kannst.
Dann müssen sie sich irgendwie anpassen, sonst sind sie geliefert. Jetzt haben sie
richtig, Konkurrenz also in Masse. In der Corona-Pandemie, da kamen ja unglaublich viele Automaten, auch Restaurants haben dann Automaten aufgestellt. Da konntest du dann deinen Tiefkühlrahmen kaufen und dann zu Hause halt aufwärmen, hast dann Restaurantqualität gehabt. Die sind mittlerweile unpopulär geworden.
Naja, also diese Branche wird nicht verschwinden. Das ist nicht so wie bei den Spieleautomaten, die halt unwiederbringlich im Rückgang sind. Die werden irgendwann alle nur noch Museumsstücke sein. Die Automaten für Essen und Trinken, die werden noch eine Weile lang wird es die geben, wenn die überhaupt jemals weg sind.
Richtig. So, kommen wir noch mal ganz kurz zur Politik, denn Japan hat diese Woche, letzte Woche, den größten Staatshaushalt ever verabschiedet. Und zwar hat er eine Höhe von 122,3 Billionen Yen, also 709 Milliarden Euro. Und ja, das ist halt der mit dem höchsten Wert in der Geschichte. Man muss aber was dazu sagen, die liebe Premierministerin hat ihr Ziel gnadenlos verfehlt, dem noch im letzten Geschäftsjahr zu verabschieden, also sprich auf den letzten Drücker. Das war nix, das hat nicht geklappt.
Oh Mann, ich habe jetzt nicht den Kopf dafür, das auszurechnen, aber du kriegst ja auch immer wieder die letzten Jahre Rekordhaushalte, weil die Inflation einfach nicht aufhört, ne?
Ja, also nicht nur das, in Japan explodieren ja die Kosten. Also wenn man überlegt, die Krankenversicherungskosten, also sagen wir, fassen wir sie mal als Sozialkosten zusammen, die steigen ja gnadenlos. Da versucht man gerade gegenzusteuern, das klappt aber nicht so ganz so wirklich, weil die Kosten steigen halt schneller, als man gegensteuern kann. Und auf der anderen Seite pumpt man ja immer mehr Geld in die Verteidigung. Und tja, das ist auch der Grund, warum der Haushalt jetzt wieder so verdammt groß ist. Ach ja, und die Kleinigkeit, hups, da war ja noch was, man muss ja auch noch Zinsen auf die Schulden zahlen. Nein, wer hätte das erwartet? Das ist tatsächlich auch noch ein riesengroßer Batzen.
Ja, das ist auch so ein Trend, den irgendwie jedes Industrieland seit 2008 mitmacht, ne? Wenn eine Krise kommt, dann gibt jede Regierung von ihren Reichtümern weg. Und Japan tut es ja auch andauernd. Und
ja, aber da muss man ganz ehrlich sagen, also hier, gerade jetzt, ist das so eine Sache, wo man sich wirklich fragt, was macht ihr da eigentlich? Japan ist das höchst verschuldetste Industrieland. Point. Sofern der Yen mal wieder steigen sollte, wie gesagt, das ist nicht ausgeschlossen, wird das schweineteuer für das Land. Und anstelle wirklich jetzt zu sagen, okay, jetzt machen wir mal wirklich was dagegen. Das sagt man ja schon seit Jahren, aber es wird ja immer wieder verschoben. Ja, was macht jetzt die LDP? Ach ja, nehmen wir halt noch ein bisschen mehr Geld in die Hand.
Also für eine Partei wie die LDP wäre das schon eine sehr extreme Politik. Denn wenn du Schulden abbaust, dann nimmst du dir das Geld von den Geldgebern weg. Die Geldgeber verdienen nicht mehr so viel an der japanischen Regierung. Und das wollen natürlich die Geldgeber nicht. Und die Geldgeber haben natürlich überall ein bisschen Geld in der Regierung, um ihre Interessen zu wahren.
Naja, wenn du überlegst, dass jetzt die Zinszahlungen 31,2 Milliarden Yen sind, also beziehungsweise 181 Milliarden Euro, das ist schon eine Ansage. Das ist nicht wenig, ne?
Ich meine nur, ne? Jede Politik dagegen wäre sowas von linksgrün versifft, das würdest du die LDP damit nicht erwischen.
Ja, gut, aber das Problem mit linksgrün versifft, das hast du in Japan Gott sei Dank nicht. Also,
ja, ich meine nur.
Ja, klar, aber also den Ausdruck da gibt's noch nicht, weil Japan hat dafür nämlich ein klitzekleines Defizit, dem fehlen einfach eine grüne Partei.
Ja, dafür haben sie ja die Kommunisten, die bösen, bösen.
Ja gut, stimmt.
Ich meine es ja offensichtlich satirisch, ne? Aber
ich weiß, was du meinst, klar. Nein, aber es ist halt einfach so, wenn man überlegt, die Staatsverschuldung ist über 250% des Bruttoinlandsproduktes. Oh, das Bruttoinlandsprodukt schrumpft derzeit. Das sagen gerade alle Daten. Die Japaner selbst werden sparsamer. Ich meine, ist ja auch kein Wunder. Die Konsumlaune sinkt und der Inlandskonsum ist unglaublich wichtig für das Bruttoinlandsprodukt in Japan. Und dann auf einmal zu sagen, ach ja, Gott, egal, ignorieren wir, nehmen wir einfach mehr Geld auf. Das ist brandgefährlich, was da gerade passiert. Denn Geld ist auch nicht immer gnadenlos verfügbar. Auch wenn Japan, also die Schulden ja eher im Inland hat, wenn man das, um das mal so zu sagen. Aber das geht auf Dauer auch nicht gut, wenn das so weitergeht, weil seit Jahren wird immer mehr Geld rausgeschmissen. Ich meine, der wievielte Rekordhaushalt ist es jetzt? Der 8. oder 9.?
Ja, wie gesagt, das ist ein Trend, der überall da ist. England zum Beispiel hat sich komplett rausgeballert. Die Regierung dort hat nichts mehr auf Reserve. Die haben ihre ganzen Ressourcen und Reichtümer haben sie im Endeffekt weggegeben durch die Krisen. Um den Leuten es einfach zu machen.
Die hatten allerdings auch mit der Tory oder hier mit den blonden Vollpfosten ganz schön viel Probleme an der Backe.
Ja.
Ich meine, wir sind in Deutschland jetzt auch nicht besser mit dem Sondervermögen, das dann doch gar nicht in die Infrastruktur oder so fließt, also da, wo es eigentlich rein müsste, sondern eher für Steuergeschenke drauf geht. Aber ja, ich weiß nicht, also Japan sollte da ein bisschen vorsichtiger mittlerweile sein. Das kann auf Dauer nicht gut gehen.
Ja, es kann sein, dass du dann wirklich zu einer Art von Oligarchie oder Konzernstaat wirst, weil wenn die Regierung ihre ganze Geldmacht, ihre ganze Ressourcenmacht weggibt und im Endeffekt die Banken Japan beherrschen, dann ist auch schnurzpipegal, wer welcher Politiker da ist.
Ja. Ja, es ist so eine Sache. So, komm, kommen wir mal zu was Positivem, denn Yokohama arbeitet gerade ganz kräftig dran, seine Geisha-Kultur zurückzubringen. Wer es nicht weiß, Yokohama hatte eine ganz, ganz große Geisha-Kultur und die ist dann so in den 1990ern komplett verschwunden. Und zwar wirklich komplett. Ich glaube, es gab noch eine Geisha, wenn ich mich gerade nicht irre. Und jetzt arbeitet man dran, tatsächlich diese Kultur wieder zu beleben. Natürlich für den Tourismus, das ist klar. Aber zumindestens hat man mittlerweile wieder mehr als 250 Geishas.
Ja, das ist gut. Weil sowieso gehört ja zu so einem aussterbenden Handwerk, wie alle traditionellen japanischen Handwerke, ne?
Hm. Oh, halt, Moment, nein, stopp. Es waren 250 Geishas, sorry. Mittlerweile sind es dann geschrumpft und seit 2017 ungefähr versucht man sie halt wieder zu beleben und mittlerweile ist es ein Riesenerfolg. Allgemein muss man übrigens dazu sagen, dass die Zahl der Geishas in Japan ganz, ganz stark sinkt. Es gibt also nur noch einige Tausende, das war mal ganz, ganz anders. Da gab es dann, bis die Geishas hatte ich überall begegnet. Natürlich Hauptgrund, es gibt wie immer weniger traditionelle Restaurants. Das war so früher die wichtigste Einnahmequelle. Aber es ist halt einfach auch so, dass sich die Geschäftsgewohnheiten geändert haben. Da werden Geishas auch nicht mehr so nachgefragt. Und natürlich die mehrjährige Ausbildung. Die ist heutzutage nicht mehr ganz so einfach zu stemmen für viele Frauen, weil, du bekommst kaum Geld.
Ja.
Ja, außerdem ist die Ausbildung halt brutal, ne? Also ja. Du musst ja im Prinzip dein ganzes Leben erstmal dafür aufopfern, bis du dann halt wirklich dann von der Maiko zur Geiko kommst und dann, dann hast du erst die Freiheiten, die man dann so hat und kannst das große Geld machen. Aber bis dahin ist es ein steiniger Weg, ein sehr anstrengender Weg. Ja,
wobei das große Geld kannst du mittlerweile auch nicht mehr machen.
Das stimmt. Es sei denn, du hast halt wirklich jemanden, der dein großer Sponsor ist. Ne? Dann musst du aber auch Glück. Ist halt wie mit Models, ne? Also du kannst überleben als Model, aber wirklich so der Superstar wirst du halt nur, wenn du echt Glück hast, ne? Mhm.
Ja. Es kann auch sein, dass das jetzt ein bisschen was an der Geisha-Kultur ändert. Weil wir haben ja schon gesehen, bei so Sachen wie im Theater, ne, dass sie sich ein bisschen versuchen, der Modernen anzupassen. Dass sie dann moderne Pop-Themen zum Beispiel auch reinnehmen in die Vorstellungen. Und hier, ich kann mir auch vorstellen, besonders wenn es für den Tourismus gedacht ist, dass sich dann das Geisha-Tum ein bisschen modernisiert, damit es nicht ganz so heftig ist. Weißt du, wie halt viele von diesen traditionellen Handwerken in Japan sind. Du musst hier irgendwie dann bei deinem Meister lernen und 20 Jahre Ausbildung machen.
Ja, also man entdeckt halt jetzt vor allen Dingen Tourismus als Einnahmequelle, was verständlich ist, denn viele, die nach Japan reisen, wollen ja die traditionelle Kultur erleben und da gehört Geisha einfach dazu. Das ist ja auch so ein typischer Japan-Mythos, kann man sagen. Da kann ich das schon nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin.
Also, ja, besser sie passen sich an, als dass sie verschwinden.
Ja, ganz genau. Also von daher, was übrigens auch nicht verschwindet, was für eine Überleitung, sind gebrauchte Alltagsgegenstände in Japan. Dazu folgende Grunderklärung. In Japan wandelt sich gerade so ein bisschen das Bild. Tatsächlich wird Secondhand immer beliebter. Auch die Regierung hat das mittlerweile mal erkannt und will das ein bisschen fördern. Das war vor Jahren noch anders. Da war das eher eine Wegwerfgesellschaft. Und mittlerweile sagt man halt, naja, gebraucht ist halt auch nicht so schlecht. Das sieht man übrigens auch bei Lebensmitteln. Gut, da nimmt man jetzt nicht die Gebrauchten. Aber da werden zum Beispiel auch tatsächlich dieses... Wie nennt sich das? Obst, was man zum Beispiel nicht verkaufen kann, weil die Gurke ist halt krumm. Selbst die Sachen, da greifen die Leute mittlerweile zu. Der Markt erkennt es tatsächlich. So, und dementsprechend gibt es natürlich immer mehr Flohmärkte in Japan. Und die sehen mittlerweile immer mehr Ausländer, die halt nach gebrauchten Alltagsgegenständen suchen, aber nicht als Souvenir oder so. Nö, die wollen die einfach auch für ihr eigenen weiter im Alltag benutzen, was eigentlich eine coole Sache ist. Vor allen Dingen wahnsinnig beliebt japanische Schulranzen.
Ja, die sind aber auch brutal teuer. Also dagegen sind unsere Schulranzen hier in Deutschland ja ein Schnäppchen.
Ja, aber die werden nicht für die Kinder gekauft, sondern eher so als eigener Rucksack von Erwachsenen. Das ist halt das Coole dran. Die sagen halt eben, ja, die Dinger sind dreimal stabiler als irgendein anderen Rucksack, den ich mir kaufen kann. Also nehme ich ihn halt für mich.
Ich bin mal gespannt, wohin der Trend geht. Denn wir haben auch schon gesehen, dass es nicht die besten Beispiele gab. Zum Beispiel aus Amerika. Da ist dieses YouTube-Shoppen für die Secondhand-Sachen, für die Thrifts, ist so groß geworden, dass der ganze Markt sich irgendwie darauf eingepasst hat. Und jetzt ist es nicht mehr möglich, so nach Gebrauchtwaren zu shoppen in Amerika, wie es vor 10, 15 Jahren möglich war. Das hat sich komplett geändert. Also im Endeffekt, die Goldgrube ist völlig ausgebeutet da. Ich weiß nicht, ob es bei Japan dann genauso passiert, ne? Aber trotzdem wird man ein Auge drauf werfen.
Ja, sollte also man.
Ich denke, es ist nicht so schlimm. Es ist eher so der Fashion-Bereich bei Secondhand, der in Japan schon so ein bisschen struggelt. Also zumindest habe ich tatsächlich schon in den letzten Monaten vermehrt von Japanern auf den Social Media gehört, dass man so ein bisschen verärgert ist, dass da in Massen halt praktisch geshoppt wird, nur um das dann halt in Amerika überwiegend weiterzuverkaufen.
Yep.
Das ist so ein kleines Problem.
Dazu muss man aber auch erwähnen, dass Secondhand-Klamotten momentan wahnsinnig beliebt unter Japanern sind.
Das halt auch, also das ist gerade ein Markt, der sehr konkurriert, also auch im Ausland, aber gerade weil halt in Amerika dieser Trend ist, dass du mit Secondhand-Zeug da zum kleinen Millionär wirst, wenn du gut weißt, was man weiterverkaufen kann. Das ist halt, kommt jetzt gerade so auf, wie groß es wirklich ein Problem ist, weiß ich nicht, weil es sich halt noch so ein bisschen auf Nischenklamotten bezieht, also mehr so Louis-Lita-Sachen, die halt im Ausland sehr teuer sind oder halt so... Ja, Modemarken, die ein bisschen eher nischenhaft sind, also so 10 Klamotten und Visual K und so. Aber ja, das kommt so langsam auf. Ob das bei Gebrauchtgegenständen generell in Japan irgendwann mal ein Problem wird, müssen wir abwarten. Da habe ich jedenfalls noch nichts zu gehört.
Tja, wird auf jeden Fall interessant, das mal zu beobachten. So, dann eine Sache, die ist mir in den letzten Wochen immer mal wieder untergekommen. Überall auf der Welt wird ja gerade über Einschränkungen der Social-Media-Netze für gerade junge Leute berichtet. Und da hieß es dann mal, ja, Japan macht das lieber durch Aufklärung und so weiter und so fort. Nein, machen sie nicht, denn in Japan diskutieren die Parteien mittlerweile über eine Regulierung der sozialen Medien, zumindest bei Wahlkämpfen, weil man gemerkt hat, upsi, da werden wir überflutet mit Fake News.
Ja.
Auch dazu eine Grunderklärung. Es ist in Japan tatsächlich noch neu, dass Politiker online Wahlkampf betreiben. Das ist noch gar nicht so lange erlaubt. Und tatsächlich ist das erst seit der letzten Oberhauswahl wirklich aufgekommen, dass man sagt, okay, wir nutzen halt auch online. Vorreiter sind mal wieder die AfD für Arme da drüben. Und dann hat man jetzt auf einmal festgestellt, au, weia, da gibt's ja haufenweise Fake News. Also jetzt zum Beispiel bei der aktuellen Wahl, da sind ja Bots aus China förmlich Amok gelaufen und haben kräftig ausgeteilt. Und leider glauben das halt viele Menschen. Und das ist gar nicht so toll. Dazu kommt noch, KI macht ja auch so sein Ding. Ne? Oder mit der KI machen ja viele auch so ihr Ding. Und dementsprechend sagt man jetzt, okay, nee, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen uns jetzt mal überlegen, wie wir das bei Wahlkämpfen tatsächlich stoppen. Denn unsere Aufrufe an die sozialen Medien, dass sie freiwillig was tun sollen, haben ja wirklich gar nicht geholfen.
Ja, aber was wollen sie tun? Ich meine, du kannst die großen Firmen nicht wirklich richtig zu was zwingen. Du könntest vielleicht deine eigenen Netzwerke aufbauen. Das wäre möglich, ne?
Also doch, man kann sich schon zwingen. Man muss sich nur mal trauen zur Abwechslung. Das ist so das Problem, was eigentlich alle Regierungen haben. Sie trauen sich irgendwie nicht, warum auch immer. Ich meine, das sind bloß Tech-Firmen, meine Güte. Aber es ist vor allen Dingen auch ein Ding, dass sie halt sehr stark die Monetarisierung von Inhalten kritisieren. Also die Algorithmen sind ja nun mal so ausgelegt, und das ist ja jetzt gar kein Geheimnis, wenn du irgendwas Effekthascherisches machst, am besten noch negativ und reißerisch und so weiter, dann wird das ja gefördert bis zum Abwinken. Ja. Die Sichtbarkeit ist ja irre groß. Das kann man bei Facebook jeden Tag beobachten, bei TikTok sowieso und bei X, naja gut, über X braucht man nicht reden, das ist auch klar. So, und alle bieten natürlich an, ja, monetarisiert euren Krams, dann könnt ihr ein bisschen Geld damit verdienen. Und das befeuert natürlich diesen Trend, Fake News gerade zu Wahlen rauszuschleudern. So, Fake News haben in Japan sowieso ganz, ganz böse Auswirkungen, teilweise auch bei Katastrophen. Da werden die Netze damit nämlich auch überschwemmt. Und das hat böse Auswirkungen, weil man ist da eigentlich eher mit anderen Sachen beschäftigt. Und da kann man die Fake News gar nicht gebrauchen. So, deswegen sagen halt die Parteien, naja, okay, wie wäre es denn, wenn wir einfach ein Verbot einführen, dass solche Sachen nicht mehr monetarisiert werden dürfen? Dadurch wird das nämlich tatsächlich unattraktiv und das könnte helfen.
Boah, kriegen Sie das durch? Ich meine, damit nehmen Sie natürlich den ganzen Firmen einen großen Batzen an Geld weg. Ob Sie sich das einfach so gefallen lassen? Glaube natürlich nicht.
Also doch, man kann es durchkriegen, aber das wird das Kernproblem nicht lösen. Die gesteuerten Fake News Kampagnen aus, wir wollen jetzt mal keine Länder nennen, aber jeder kann sich's denken, die sind ja nicht auf Geld aus.
Ja, die sind schon auf Geld aus, aber die werden ja schon bezahlt von den Regierungen. Ne? Das ist, ja, also, sie müssen nicht am Markt sich behaupten.
Das ist der Punkt. Sie monetarisieren halt nicht. Und das Ding ist halt, da muss viel mehr passieren. Aber man diskutiert halt jetzt gerade drüber und ich bin tatsächlich auch mal gespannt, was dabei rauskommt. Notwendig ist es definitiv.
Ja. Ich meine, so eine richtige Lösung hat bisher keiner wirklich. Ich meine, autoritäre Staaten, autokratische Staaten, die schalten einfach mal das ganze Internet ab, aber das ist ja auch keine Lösung.
Nein, das definitiv nicht, nee. Aber irgendwas muss definitiv passieren. Die Konzerne, gerade die großen Tech-Konzerne, haben zu viel Narrenfreiheit. Das kann so nicht weitergehen.
Naja, einfach brutale Strafen wären die Lösung, aber das traut man sich natürlich noch nicht so ganz, ne?
Ja, oder mal Leute mit Ahnung vielleicht, die dagegen was unternehmen können und nicht Menschen, die halt, naja gut, ach ja, das gibt's auch, ist ja nicht so wichtig. Mein Gott, Internet ist Neuland, das ist nur ein Trend. Das könnte vielleicht auch mal helfen, aber gut, da müssen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen warten. So, kommen wir zur letzten News, denn Lawson hat einen Weltrekord. Tada! Ja, glaubt man gar nicht. Lawson hat es tatsächlich geschafft, mit seinem frittierten Hähnchen einen Weltrekord aufzustellen. Denn das Ganze gibt es schon seit 1986, also feiert dieses Jahr sein 40. Jubiläum. Und seit der Markteinführung hat Lawson mehr als 4,88 Milliarden Portionen verkauft und über 430 verschiedene Geschmacksrichtungen angeboten.
Also, weißt du, wenn du mich fragen würdest, welche die wichtigste Fastfood-Kette ist, die gebratene Hähnchen vertickt, dann hätte ich nicht gesagt Lawson, aber anscheinend doch.
Ja, tatsächlich ist es Lawson. Das hätte ich übrigens auch nicht gedacht, weil ja, Kentucky Fried Chicken gibt es da drüben auch, oder wie die Dinger auch mal heißen mag. Wie heißen die eigentlich?
Kentucky Fried Chicken? Ja, die haben Kentucky Fried Chicken.
Ja, ich bin immer noch an Samstagnacht hängen geblieben. Das hat sich im Kopf irgendwie eingetüdelt bei mir. Wenn ich weiß, wovon ich rede, googelt mal nach RTL Samstagnacht. Ihr lacht euch kringelig.
Kentucky schreit Chicken, ich weiß,
ja,
was du
genau,
meinst.
Ja, genau, Kentucky schreit Chicken, ja. Ach, herrlich, das waren noch Zeiten, da war Humor, im Fernsehen noch Humor. Naja, jedenfalls haben sie alleine im vorletzten Jahr 286 Millionen Portionen frisch zubereitetes Hähnchen verkauft. Ja, und das ist halt eben ein Rekordwert, denn das hat kein anderer geschafft.
Okay, also jeder Japaner mindestens zweimal im Durchschnitt.
Ja, kann man so sagen.
Also ich habe ja mir sagen lassen, dass dieses Konbini-Chicken ja besonders lecker schmecken sollte, aber ich kenne eigentlich tatsächlich eher das Famishiki, das ist ja vom Family Markt, ne? Mhm. Ja, also die stehen ja wohl ziemlich groß in Konkurrenz da alle untereinander mit ihrem Hühnchen.
Und, jeder hat Karage im Angebot, seien wir mal ehrlich, aber Lawson hat eine Besonderheit, die hat nämlich ihren Karage-Kuhn.
Ach stimmt, das sind dieses kleine Hühnchen, oder? Ich vertausche die gesagt immer. Ja, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall bei beiden sehr lecker schmeckt. Also, falls mal jemand die Gelegenheit hat, das zu probieren. Und man muss auch mal sagen, es schmeckt nicht wie so das typische Fried Chicken, was wir kennen. Also, das kann man mit KFC oder so Chicken Wings überhaupt nicht vergleichen, finde ich.
Nee, überhaupt nicht.
Also, Karage so generell.
Erstmal ist es die Panade, die sie aus diesem Panko machen, das extra dafür hergestellt wird.
Man muss auch ehrlich sein, wer einmal mit Panko arbeitet, wird nie wieder unsere Semmelbrösel benutzen.
Das stimmt, das aber die haben auch nur so eine ganz besondere Art, das so irgendwie zu machen. Also ich habe schon Karago und auch Panko-Schicken gegessen und das schmeckt ganz anders. Man kann das nicht vergleichen, finde ich. Das ist was Besonderes.
Also ich weiß nicht, ob Lawson das genauso macht, aber ich glaube, die legen das natürlich auch ein. Das ist nicht so wie das Hähnchen bei KFC oder bei anderen. Die haben da eher so eine Esskultur, ähnlich wie die in Südkorea. Das, wenn was frittiert wird, muss es in die Nacht über eingelegt werden vorher.
Ja, ja, das wird mariniert, aber gibt es bei KFC auch. Das ist nicht der Punkt, aber der Punkt ist vor allem, die sind unheimlich kreativ, haben mehr als 430 verschiedene Varianten. Das ist mal was.
Ja, die haben halt auch super oft Events, dann weiß ich nicht, Final Fantasy Events oder Halloween Events und dann gibt es die mit allen möglichen Geschmacksrichtungen, das stimmt schon, die sind sehr kreativ.
Und da gibt es natürlich die limitierten Produkte und. Also die können auf dem Markt schon ganz gut spielen, muss man ganz ehrlich sagen. Und naja, mich wundert es halt nicht, dass die dann auf Platz 1 landen oder einen Weltrekord zumindest aufstellen. Tatsächlich ist Karage eins der wichtigsten Verkaufsprodukte in Convenience Stores.
Meine Güte, solange sie nicht die 430 Geschmacksrichtungen gleichzeitig anbieten, weil da kriege ich einen Schlag vor Entscheidungsproblemen.
Jetzt warte ich tatsächlich auf die erste Manufakturverkauf oder irgendwie sowas in dem Dreh, so ein Special Shop, wo du nur die Dinger bekommst.
Wie viel besser, ein Karage-Museum, wo du dir das alles angucken kannst und anschließend kannst du Karage satt essen.
Naja, ich meine, es gibt ja schon ich nenne es jetzt mal liebevoll Scheißmuseum, also da wird es dann irgendwann sowas auch noch geben.
Es gibt auch ein Cup-Rahmen-Museum, da kannst du deine eigenen Nudelbecher zusammenstellen.
Ja, und das kann ich tatsächlich jedem empfehlen, aber man sollte genau hingucken, das Ding ist gnadenlos überlaufen. Moment, da haben wir doch auch noch eine News irgendwie gehabt, ne? Das können wir ja auch noch mal kurz verschieben. Genau, so geht es nämlich auch dem Hiroshima's Peace Memorial Museum. Das habe ich auch gnadenlos überlaufen. Und das wird jetzt übrigens extra umgebaut, um mal ein bisschen Luft zu lassen, vor allen Dingen für Kinder.
Das ist der Wahnsinn, dass das Museum und die Gedenkstätte für die Atombomben überrannt wird von Besuchern.
Ja, 2025 waren da 2.580.926, ne? Das ist meine Zahl.
Das gibt mir Hoffnung, wenn die Leute sich mit der Geschichte auseinandersetzen möchten, das ist eine gute Sache.
Also tatsächlich sagt das Museum selbst, wir beobachten, dass das Thema der Atombombenabwürfe gerade bei ausländischen Touristen unheimlich viel Neugierde weckt und die sich informieren wollen. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig tatsächlich. Aber das Problem ist halt, das Museum ist überrannt und mittlerweile haben Schulklassen so dezente Probleme. Und deswegen sagt man, okay, wir bauen jetzt unsere Ausstellung mal ein bisschen um und mal ein bisschen innen drin auch noch was verändern und dann wird's wieder besser.
Dabei haben die doch, glaube ich, erst vor 1-2 Jahren renoviert, ne? Die haben noch einen neuen Flügel aufgemacht, auch interessant. Ja, und es gab mal die Diskussion, ob man das Museum nicht ein kleines bisschen kinderfreundlicher machen möchte, weil, das muss man dazu sagen, jemand, der vielleicht ein sanftes Gemüt oder gewisse Dinge nicht sehen kann, sollte das Museum nicht besuchen, weil das ist schon ziemlich heftig, was man dort sieht. Also das ist kein spaßiges Erlebnis, das ist sehr ernst.
Sie zeigen die Wahrheit, Punkt. Sie verschönigen nichts oder verharmlosen nichts. Die hauen dir das Thema praktisch so, wie es nun mal war, um die Ohren.
Genau.
Und das ist gerade für Erwachsene, glaube ich, mittlerweile auch ganz schön wichtig, damit die endlich mal den Kopf gewaschen bekommen, weil einige sind ja anscheinend wirklich ziemlich kriegsgeil momentan. Aber nee, man denkt auch darüber nach, eine spezielle Kinderabteilung einzubauen, wo man das Ganze ein bisschen entschärft.
Ist verständlich, weil es ist schon sehr deftig. Also wie gesagt, es ist notwendig, aber ich kann auch verstehen, wenn es Leute gibt und nicht unbedingt jetzt auch Kinder, aber Leute, die erwachsen sind und sagen, ja nee, das ist mir ein bisschen, das kann ich mir selbst nicht zumuten, weil es ist schon belastend auf jeden Fall. Also Das ist die Wahrheit, Geschichte, aber es ist kein spaßiger Tagesausflug. Genauso wenig, wie man halt auch in ein KZ fährt. Ne? Also das macht halt auch auf gut Deutsch keinen Spaß.
Ja, nur anders als im KZ mittlerweile hat das Museum dort wenigstens nicht mit irgendwelchen Leuten, die das Ganze als Spaßtour ansehen, zu kämpfen.
Das stimmt.
Das ist leider so ein ganz ekliger Trend hier in Deutschland, dass immer mehr ein KZ-Besuch eigentlich eher entweder für ihre dumme Ideologie oder zu komische Späßen nutzen.
Die nehmen das nicht ernst, ja. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema, ne?
Ja, es gibt halt Menschen und es gibt dumme Menschen. Und leider haben wir momentan sehr viele dumme Menschen. Okay, so, egal, ehe ich mich noch weiter darüber aufrege. Trotz allem, wenn ihr mal in Japan seid, fahrt hin, kann man jedem nur empfehlen, aber glaubt mir, danach braucht ihr erstmal ein, zwei Stündchen, um das Ganze zu verarbeiten, weil das Museum ist wirklich hart, muss man ehrlich sagen. Okay, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir begrüßen, das hätten wir gleich zu Anfang machen müssen, natürlich auch alle neuen User, Hörer. Schön, dass ihr da seid. Ansonsten, wenn ihr weitere Japan-News haben wollt, dann kommt auf umeka.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Wir würden uns wahnsinnig über ein Like von euch freuen. Kommentieren könnt ihr auch bei Spotify. Wir brauchen halt immer nur ein bisschen mit dem Beantworten. Wenn ihr Fragen, Anregungen sonst was habt, E-Mail-Adresse in der Podcast-Beschreibung und tja, damit sind wir dann durch. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss.
Ciao. Ciao.